Didaktik des langues étrangères.
Fremdsprachendidaktik.
Die Table Ronde de Fribourg.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Oui, je vais vite me présenter. Mein Name ist Sarah Winkler. Wie Julia schon gesagt hat, habe ich im Bachelor Logopädie studiert, hier an der Uni Freiburg, 2020 abgeschlossen und arbeite seitdem als Logopädin, zurzeit in der Stadt Bern, und habe im September mein Masterstudium in Mehrsprachigkeitsforschung begonnen. Und im Zuge dessen darf ich heute Abend diesen runden Tisch moderieren. J'aimerais bien vite vous présenter nos invités de ce soir, de cette table ronde qui s'entoure au thème du genre, comme on l'a déjà dit. Alors, je commence par Barbara Carvalho, est actuellement doctorante en sciences de l'éducation à l'Université de Genève et a obtenu une maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines à l'Université de Neuchâtel en 2019. Au Brésil, elle est titulaire d'un bachelor en lettres linguistiques et d'une licence en enseignement de langue portugaise, tous les deux délivrés par l'Université de São Paulo. Dans le cadre de ses recherches scientifiques, elle est toujours consacrée à l'étude de la construction des identités de genre dans les pratiques communicatives de lecture et d'écriture en milieu scolaire, en adoptant une perspective ancrée dans le domaine de la linguistique. oui, et puis Vanessa Glauser est première assistante postdoctorante à l'Université de Lausanne. Elle a commencé à s'intéresser aux questions de genre et au langage inclusif en enseignant le français langue étrangère à l'Université de Stanford en Californie, où elle a également soutenu une thèse sur la poésie de la Renaissance. Elle enseigne actuellement un séminaire sur la poésie au féminin et compte aussi se tourner vers des questions de genre dans sa recherche. Merci d'être là.
Merci beaucoup pour cette introduction.
Et puis, machen wir weiter mit Christiane Hohenstein, zu meiner Linken. Sie arbeitet als Professorin für Interkulturalität und Sprachdiversität in der angewandten Linguistik der ZHAW in Winterthur, hat Germanistik und Japanologie in Hamburg studiert, lehrt und forscht zu interkultureller Kommunikation und linguistischer Pragmatik und verbindet dieses Forschungsgebiet mit Fragen der Bildungsinklusion durch Gebärdensprachen, inklusiver Kommunikation in der Hochschul- und tertiären Bildung und unterstützter Kommunikation. Mit dem Thema Gender und gendergerechter Sprache hat sie sich in Artikeln zum DAF- und DATS-Lernen in der Lehre des Bachelor of Art angewandte Linguistik und als Expertin bei der Entwicklung des Leitfadens zur inklusiven Sprache an der ZHAW beschäftigt. Dann zu meiner Rechten haben wir noch Giulia Santoro. Sie hat klassische Philologie und Italienisch an der Alma Ticinesis Universität in Pavia, Italien, studiert. Und dank eines Kurses von Anna Maria de Cesare an der Universität Basel innerhalb des Doktorats Programmes in italienischer Sprachwissenschaft, wurde sie mit dem Thema gendergerechte Sprache im Italienischen vertraut. Seitdem ist dies ein fester Bestandteil sowohl ihrer Forschung als auch ihrer Lehrtätigkeit. Über das Thema Gender hat sie 2021 eine Erzählung sowie ein Teaching Taster in Babylonia, der schweizerischen Zeitschrift für Sprachunterricht und Sprachenlernen, veröffentlicht. Dazu haben Sie alle noch einen Flyer auf dem Tisch, mit der Ausgabe, in welcher dieser Teaching Taster veröffentlicht wurde. Genau. Ja, dann würde ich sehr gerne gleich mit der ersten Frage beginnen von heute Abend. Und diese beginnt mit einer kleinen Erzählung aus meinem Leben. Ich habe mir überlegt, wie ich dieses Thema einführen könnte, da Gender ja doch ein sehr aktuelles und hochdiskutiertes Thema ist. Gendergerechte Sprache spielt in meinem alltäglichen Leben bereits eine große Rolle. ich denke, in meiner Generation, aber vor allem auch in meiner kleinen Bubble, in der ich mich bewege, ist die inklusive Sprache und das Gendern ein relativ fester Bestandteil und auch die gesellschaftlichen, politischen und sozialen Unterschiede von Geschlechtern werden immer wieder diskutiert. Meine Frage nun, ihr alle arbeitet in wissenschaftlichen und bildungspolitischen Feldern, in welchen der Begriff des Gendern zum Alltag gehört. Wann hatten Sie Ihre ersten Berührungspunkte mit dem Begriff Gender oder auch der Praxis des Gendern? Und was hat dies in Ihnen ausgelöst?
Je peux commencer. J'ai pensé répondre aux questions en français. Ça va, mais après, je peux aussi traduire certaines choses en allemand si nécessaire. Donc, j'ai décidé de plutôt m'exprimer en français parce que je connais mieux. Je connais mieux le contexte français pour ces questions-là et il me semble qu'il faudrait peut-être en tout cas pour le français distinguer entre ce qu'on appelle souvent écriture inclusive, donc c'est le fait d'utiliser souvent le point médian en français. Et c'est cette question-là qui est aussi très souvent débattue en France actuellement. Donc, je sais si vous suivez les actualités de France. Donc, une proposition de loi vient d'être votée au Sénat en France pour interdire justement cette écriture inclusive, donc cet usage du point médian. Et je ne sais pas exactement si cette écriture inclusive correspond à ce que vous appelez en allemand ou ce que vous désignez par le terme de Gendersprache.
Je pense que c'est ça. Ouais. On fait un peu différent en allemand parce qu'on met le petit Stern, le petit Estelle.
Une étoile,
j'espère. Étoile, oui, pardon.
Ouais, non,
c'est ça.
Oui, j'ai entendu dans les... je pense dans la campagne de l'UDC, ils parlent souvent qu'il faut interdire le Gendersternchen en allemand. Mais après, pour moi, il y a cette question de l'écriture inclusive. Donc, et finalement, ça concerne surtout l'orthographe, les conventions d'orthographe. Mais il y a aussi une autre question pour moi, et ça, c'est la question de la langue inclusive. Comment est-ce qu'on peut créer une langue qui ne favorise pas seulement le masculin, qui n'érige pas le masculin en mode par défaut, mais qui essaie d'inclure aussi les autres genres. Et pour moi, c'est important de tenir compte de cette distinction parce que j'ai pas un souvenir très frappant de la première fois où j'aurais rencontré l'usage de l'écriture inclusive. Donc, j'ai grandi en Suisse allemande, mais je ne saurais pas dire exactement à quel moment j'ai vu l'usage d'un Gendersternchen en allemand. Mais en revanche, j'ai un souvenir très clair de la première fois où j'ai été confrontée à l'usage d'une langue inclusive, donc où on fait un effort de vraiment réfléchir à l'usage de la langue et de la grammaire pour inclure tout le monde. Et c'était aux États-Unis. Donc, comme Sarah l'a dit, j'ai fait mon master et ensuite aussi mon doctorat en Californie. Et là, pendant mes études de master, je suivais un séminaire où un professeur nous a demandé, donc à moi et à tous les étudiantes et étudiants, de nous présenter en indiquant aussi les pronoms qu'on utilise. Donc de dire, pour moi, je m'appelle Vanessa Glosa et j'utilise les pronoms she, her. Et la première fois qu'on m'a demandé de faire ça, j'étais assez surprise et je me suis aussi posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on me demande de dire mes pronoms? Je m'identifie en tant que femme et ça devrait être très clair pour tout le monde. Et maintenant, quand je réfléchis à cette réaction spontanée que j'ai eue, donc je pense que ça devait être en 2015 environ, j'ai assez honte, en fait, d'avoir réagi comme ça. Et c'est uniquement maintenant, et après avoir renseigné moi-même, que je comprends peut-être l'enjeu de poser cette question et l'importance de demander à tout le monde de dire quel pronom on utilise. Et j'ai essayé de faire la même chose aussi dans mes cours, donc dans mes cours de français langue étrangère. Et pour moi, du moment où on... En français, par exemple, on demande, et je ne sais pas comment ça se passe en allemand, mais quand on dit aux étudiantes et étudiants qui peuvent utiliser les pronoms il, elle ou yel, ça, pour moi, c'est plus seulement l'écriture inclusive, mais vraiment l'usage d'une langue inclusive, donc une langue qui essaie de donner une place à tout le monde. Et voilà, donc j'espère que ça répond à
Merci
cette
beaucoup.
Première question.
Christiane, möchtest du gleich weiterfahren?
Ja, also ich bin mit dem Gendern in der heutigen Form eigentlich in meiner Arbeit als Diversity-Beauftragte des Departements zusammengekommen und habe das da kennengelernt. Und ich war eigentlich gleich ganz begeistert von dem Gender-Stern. In der weiteren Arbeit haben wir dann aber einen erneuerten Leitfaden an der ZHAW zur inklusiven Sprache in einer Arbeitsgruppe, ich weiß nicht, wir waren glaube ich 8 oder 10 Personen aus den unterschiedlichen Departementen, die das erarbeitet haben. Und da gab es dann große Diskussionen über den Genderstern und dass man den eben nicht verwenden konnte. Warum ich ihn schön finde, ist, weil er eigentlich eine Metapher ist. Das ist ja die Wildcard, die Abfrage in der Datenbank eben mit beliebigen Möglichkeiten sozusagen des Ausfüllens. Und das fand ich irgendwie schön. Aber das Gegenargument, das vielleicht auch bekannt ist, war immer, dass es sich zum Beispiel von automatischen Vorlese-Apps nicht gut vorlesen lässt. Das ist nicht ganz so strikt, glaube ich, der Fall, denn man kann diese Geräte ja auch programmieren, dass sie den Stern in einer bestimmten Weise lesen. Aber jedenfalls wurde dann in dieser Kommission beschlossen, dass man den Doppelpunkt nimmt und nicht den Genderstern, weil der Doppelpunkt so schön dezent ist, so diskret. Und darauf konnten sich dann alle einigen. Ich finde, der Doppelpunkt schärft das Ganze aber auch irgendwie ab. Also das hat sowas sehr Moderates. Und der Genderstern, der ist so ein bisschen mehr so aufmüpfig und will so richtig auf den Tisch hauen eigentlich ein bisschen. Und der Genderstern ist auch das, woran sich die politischen Polarisierungen eigentlich kristallisieren. Und wenn man in diese Diskussionen, die man in den Medien sieht, reinschaut, dann sieht man aber auch sehr schnell, dass es eigentlich gar nicht so sehr um das Gendern oder um den Genderstern geht, sondern dass da viel stärkere Fragen so zur Gleichstellung auch dahinter stehen und eigentlich irgendwie auch wieder so ein Zweifel aufgemacht wird an der Gleichstellung von Frau und Mann. Und deshalb ist es für mich ganz wichtig, einfach das Gendern und die Diskussion auch über das Gendern und ob man nun den Genderstern oder den Doppelpunkt oder den Mediopunkt verwendet, das aufrechtzuerhalten und darüber im Diskurs zu bleiben und auch die Möglichkeiten, die vielleicht noch dazukommen. Eben, da wurde auch schon das Benennen eben der Personalpronomen, die man für sich selber verwenden möchte oder verwendet haben möchte, genannt. Auch das ist ein Aspekt der inklusiven Sprache. Und ich glaube, es ist wichtig, darüber im Diskurs zu bleiben und nicht vorschnell irgendwelche Diskussionen zuzumachen oder irgendwelche Entscheidungen abschließend zu treffen. So.
Danke vielmals. Ja, je pense Barbara, est-ce que tu veux continuer?
Bonsoir, je vais répondre tout en français parce que malheureusement je ne parle pas allemand. Donc si j'ai bien compris, c'est pour répondre à la première question, c'est quand j'ai eu mes premiers contacts avec le terme genre et tout ce qui s'est déclenché de ces contacts. Donc je pense que pour répondre à cette question, il y a 2 facteurs qui s'impliquent et qui sont indissociables dans ma vie. C'est l'effet d'être née une femme. Donc je suis brésilienne, je suis née une femme à la campagne, très éloignée, dans un petit village où le personne discutait à propos de genre, d'identité de genre. C'était une chose qui ne faisait pas du tout partie de ma vie et de la vie des personnes qui m'entouraient. Donc, il y avait les rôles de genre homme-femme. Et on faisait tous que ces rôles, ils nous imposent à faire. Et après, bon, je n'étais pas vraiment bien à l'aise dans ma peau parce que je ressentais les effets du genre et de tous les concepts abstraits et de toutes les choses qui vont avec ces termes qu'on en pense maintenant ici, dans les milieux académiques, mais je ne savais pas nommer ce que je ressentais. Et après, je rentrais à l'université. Et c'est là les moments d'illumination, les maîtres parfaits de ma vie, parce que quand je rentrais à l'université, je rentrais aussi en contact avec des penseurs et des personnes extraordinaires comme Simone de Beauvoir, Isabelle Allende, Carolina Maria de Jesus et plusieurs d'autres personnes qui sont en train de produire et d'écrire et de faire des recherches à propos des genres. Et dans ce premier moment, j'ai ressenti une appartenance, une sensation d'appartenance. Donc voilà, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas d'accord avec le système, avec cette manière de fonctionnement de la société. Et bon, j'étais curieuse, je plongeais dans ces études de genre, de féminisme dans ces premiers moments. Et quand je faisais mon spécialisation en linguistique appliquée et éducation, j'ai décidé d'étudier les taux de décrochage des élèves, donc les taux d'abandon des élèves à l'école. Et quand j'ai regardé, j'étudiais les données, j'ai vu que les personnes qui font partie du groupe LGBTQIA+, ils sont les personnes plus touchées au Brésil, au décrochage scolaire, à l'abandon scolaire. Et c'était une chose que je ne pensais pas, je ne savais pas. Je pensais qu'il y avait d'autres facteurs qui faisaient qu'une personne, un élève, abandonnait l'école. Et c'était une question de genre. Et donc, j'ai décidé d'étudier les taux de décrochage des travestis. Travestis, c'est très différent au Brésil de ceux qui ont les concepts que j'ai vus ici en France. C'est une identité de genre fortement politique et que ce n'est pas la même chose que la performance qu'une drag queen. Mais en ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire identité de genre, orientation sexuelle. Ces choses, c'est des concepts, des mots qui n'étaient pas définis, clairs. Et donc, quand j'ai commencé à étudier, quand j'ai commencé à être en contact avec les personnes qui produisaient des choses vraiment concernant le genre, donc c'était un ressenti de « waouh, mais c'était évident, il y a des milliards de personnes dans le monde, les personnes ne sont pas tous hommes et femmes, donc il y a plusieurs identités, il y en a plusieurs ressentis différents, et pourquoi moi, je n'y ai jamais pensé ? Pourquoi les personnes dans mon entourage n'en discutent pas ? Pourquoi on ne voit pas ces discussions très importantes dans les médias, etc. ?» Et ces moments, c'était un grand moment d'illumination. C'était le moment où j'ai décidé mon parcours académique, mais aussi mon travail. J'ai dit non, c'est ça. Je vais étudier tous les enjeux de genre et je vais étudier les enjeux de genre dans les milieux éducatifs. Parce que moi, je crois que l'école, c'est une institution très importante au sein de plusieurs sociétés. Et donc, à partir de ce moment, j'ai décidé d'utiliser les outils de ma formation linguistique pour analyser les enjeux de genre en milieu éducatif, en visant comprendre comment les genres, les stéréotypes et toutes ces choses qui sont des couches du genre, toutes ces questions qu'on est ici en train de discuter dans le milieu académique, comme ça se passe dans les faits, comme ça se passe à l'école. Et si on est en non-conscient, pour avoir des informations factuelles et après proposer des changements, des formations des enseignants, la production des outils pédagogiques, etc. Donc, c'est ça.
Merci beaucoup. Juliana.
Ich werde, also guten Abend, ich werde auf Deutsch reden, weil ich einfach kein Französisch kann. Also die Alternative ist, auf Deutsch zu reden oder Italienisch. Ich glaube, es ist besser als auf Deutsch. Ja, ich auch wurde schon längst mit dem Thema konfrontiert. Als Dozierende für Italienisch als Fremdsprache kam jedes Semester in der A2-Klasse die Frage, warum bei der Bildung des Perfekt müssen wir oder bei der Bildung der Endung des Partizip Perfekt die männliche Form nehmen oder auswählen, auch wenn nur ein Mann dabei ist und 1 Million Frauen auch. Darum konnte ich einfach dem Thema nicht ausweichen. Und bis ungefähr, sagen wir, 2019, 2020 hat man ein bisschen das Problem mit Ironie gelöst und gesagt, ja, die Männer haben das Power in der Sprache, aber die Frauen zu Hause oder so, so in der Richtung. Also mit ein bisschen Witzen und so eine Dramatisierung. Oder man hat natürlich die Studierenden merken lassen, dass die Schuld auf das Latein zurückgeht und nicht wirklich auf das Italienische und so weiter. Aber eine gewisse oder eine feste Antwort hatte ich auch nicht. Also natürlich kann man nicht allein selbst eine Sprache verändern. Aber natürlich hat man, ich glaube, jede Dozierende im Klassenzimmer das Thema aufgenommen und diskutiert und hat versucht und versucht weiter, die Studierenden über dieses Thema und nicht nur über dieses Thema zu sensibilisieren. Also es geht sicher auch um Sensibilität. Aber von einem Moment auf den anderen konnte man einfach das Problem nicht mehr so lösen, sondern musste man, wie soll ich sagen, das Thema, also die Studierenden das Thema einführen und erzählen, was in Italien über das Thema diskutiert wird und wie das Thema auch in Italien, überall auf der Welt, aber auch in Italien wirklich brennt und welche die Partei sind und welche die Probleme sind und so weiter. Aber nach dieser langen Konfrontation dann hatte ich das Glück, einen Kurs, wie schon gesagt wurde, an der Universität Basel zu besuchen von Professoressa Anna Maria De Cesare. Und das Thema war unter anderem in einem Forschungsseminar Berufsbezeichnungen für Frauen in der italienischen Sprache. Und natürlich bis zu diesem Moment, also es war das Herbstsemester 2020, war immer das Problem, wurde das Problem meistens in Italien mindestens ignoriert. Also man meinte, es muss weiter Präsident gesagt werden, auch wenn der Präsident eine Frau ist und so auch für einen Abgeordneten im Parlament und so weiter und so fort. Und wir haben in diesem Forschungsseminar analysiert, wie die Zeitungen und Zeitungen, Zeitschriften mit dem Problem oder mit dem Thema in Italien und in der italienischen Schweiz umgehen. Und wir hatten dann die Möglichkeit herauszufinden, dass eigentlich damals, 2020, die Zeitungen von der italienischen Schweiz sensibler waren als das Thema, also mehr sensibel als die Zeitungen in Italien. Also in Corriere del Ticino war ziemlich verbreitet und normal zu sagen Ministra oder so in die Richtung oder Gran Consigliera, solche Bezeichnungen, was in Italien gar nicht normal war, mindestens bis 2020. Dort wurde noch diskutiert, wie tönt das Wort, ist Ministra nicht Horror, tönt furchtbar, sollte man nicht lieber Ministro sagen. Also es ging nicht nur um den Inhalt, sondern auch um die Gewohnheit. Also was man natürlich eine lange Zeit oder ein Leben lang nie gehört hat, tönt im ersten Moment normalerweise schlecht. Also normalerweise sind die meisten haben anscheinend dieses Gefühl gehabt. Dann in der italienischen Politik passierte etwas Ungewöhnliches, wie zum Beispiel vor Giorgia Meloni gab es natürlich italienische Abgeordnete, aber vor allem eine Bürgermeisterin in Rom, Virginia Raggi, und dann, wie soll ich sagen, musste Italien aufwecken oder wach werden und merken, okay, jetzt sagen wir Bürgermeister oder Bürgermeisterin, sagen wir weiter Sindaco oder Sindaca. Und es wurde heftig diskutiert, aber dann hat das Wort Sindaca, also Bürgermeisterin, durchgesetzt. Aber es war praktisch ein Kampf. Ein Kampf gegen die Sprache selbst. Also man hat gemerkt, die Leute haben Angst vor Wörtern. Sogar vor italienischen Wörtern. Also nicht nur vor englischen Wörtern, wie manchmal in Italien der Fall ist, sondern sogar von italienischen Wörtern. Aber die Realität war schneller als die Reflexion über die Sprache selbst. Also die Realität hat sich durchgesetzt und dann konnte sich die Sprache sozusagen durchsetzen. Und jetzt meinen die meisten anscheinend, ich lese oft Zeitungen aus Italien, Sindaca ist eigentlich nicht so schlecht. Also bis vor 3 Jahren war ein Horrorwort und jetzt ist eigentlich, wenn man sich daran gewöhnt, eigentlich ja, sympathisch. Und jetzt, sorry, ich habe lange gesprochen, bin eine typische Schwätzerin, wie die meisten Italiener. Genau, aber das war mein Berührungspunkt, also durch dieses Forschungsseminar an der Universität Basel. Und seit dem Moment natürlich konnte ich einfach nicht aufhören. Ich bin sensibler geworden wie viele andere und dann war das Thema für mich fast alltägliches Brot. Und ich arbeitete auch oder habe angefangen, über mich selbst zu arbeiten, damit ich auch Ingenieur sagen kann, ohne zu denken, mein Gott, es tönt Horror. Also ich glaube, man muss auch über sich selbst arbeiten, sozusagen. Vor allem, wenn man schon vor dieser Reform oder vor dieser Zeit schon lange am Leben war. Das heißt, wenn ich 40 Jahre lang immer oder Ingenieure gesagt habe zu einer Frau, muss ich mich auch selbst daran gewöhnen, Ingenieure zu sagen. Und wenn ich es schaffe, dann bin ich auch stolz auf mich und leiste einen Beitrag dazu, dass wir sensibler werden und jedem respektieren, indem wir auch Frauen bezeichnen können, die diesen Beruf ausüben. Stopp. Sorry.
Vielen Dank, Juliana. C'était des réponses très intéressantes. Merci beaucoup. Wir werden ein bisschen mehr ins Schulthema oder in den Schulkontext eintauchen mit der nächsten Frage, welche sich auf wiederum ein kleines Beispiel bezieht. 2013 wurde der Lehrplan 21 ein erstes Mal in einer Vorform veröffentlicht und es wurden Rückmeldungen gegeben dazu, welche dann zur Überarbeitung des Lehrplans beigetragen haben. 2014, also ein Jahr später, wurde dann von der EDK-Geschäftsstelle diese Aufträge zur Überarbeitung des Lehrplans veröffentlicht. Und da gibt es einen kleinen Abschnitt zum Thema Gender, wo geschrieben wird, zum Thema Gender und Gleichstellung werden in den Rückmeldungen zur Konsultation stark gegensätzliche Tendenzen spürbar. Während einige Teilnehmende eine Verstärkung und Systematisierung von Gender und Gleichstellung im Lehrplan 21 fordern, lehnen wenige andere das Thema Gender und Gleichstellung ab und verlangen eine Streichung. Es wird vorgeschlagen, auf die Nennung des Begriffs Gender im Lehrplan zu verzichten, da dieser Begriff ideologisch stark aufgeladen sei und kontrovers diskutiert werde. Die Thematisierung geschlechterspezifischer Unterschiede genüge. Dieser Vorschlag wird aufgenommen. Der Begriff Gender wird im Lehrplan 21 nicht verwendet. Die unterschiedlichen Rollen von Frau und Mann, von Mädchen und Jungen werden weiterhin Thema im Lehrplan 21 sein. Hier wird die bereits erfolgte Einarbeitung optimiert. Also wir haben ein Beispiel, welches sehr klar die Ideologie von diesem Begriff Gender darstellt, dass dieser Begriff sehr stark ideologisch aufgeladen ist. Ich denke, Vanessa, tu as parlé de la situation en France avec cette interruption du genre. Oui, c'est ça.
De l'écriture inclusive,
oui. Exactement. Oui. Ja, der Begriff Gender und auch die genderinklusive Starke, das sind sehr stark ideologisch geprägte Begriffe und emotional aufgeladene Begriffe. Kann ein solches ideologisch geprägtes Konzept in der Schule aufgenommen werden, neutralisiert werden und dann auch als Unterrichtsgegenstand verwendet werden? Und wie macht man das, wenn es so stark ideologisch ist und man da eigentlich neutral bleiben sollte?
Je commence de nouveau. Merci. Donc peut-être je devrais juste encore préciser par rapport à cette proposition de loi qui vise à interdire l'usage de l'écriture inclusive. Donc ça a été voté par le Sénat, mais c'est pas sûr que la loi sera vraiment adoptée parce qu'il faut encore qu'elle soit votée par l'Assemblée. C'est pas très sûr. Donc je voudrais pas dire qu'ils sont sur le point d'interdire l'usage de l'écriture inclusive en France, mais juste pour dire que c'est un débat vraiment de l'actualité, de presque il y a quelques jours en France. Et pour répondre à cette deuxième question, ce qui me frappe dans le texte que vous avez lu, donc c'est aussi cet usage du mot gender en anglais, en allemand. Et ça arrive parfois en français aussi, il me semble qu'on utilise le mot gender pour le distinguer du mot genre, donc il peut aussi renvoyer à un genre littéraire, par exemple. Mais je ne sais pas si ça me paraît être un peu moins courant en français qu'on emploie, ou je ne sais pas ce que Barbara en pense, mais j'ai l'impression que le mot apporte peut-être moins ce bagage idéologique en français qu'en allemand. Je ne suis pas sûre exactement de la distinction. Et je ne sais pas exactement non plus si je peux vraiment répondre à ce qu'on peut faire dans l'enseignement ou à l'école en Suisse, parce que je n'ai jamais enseigné dans une école ou dans le secondaire 1 ou 2 en Suisse. Mais je voudrais peut-être revenir à cette question de l'idéologie et à cette question de savoir est-ce qu'en enseignant par exemple l'écriture inclusive ou une langue inclusive à l'école, est-ce qu'on est vraiment en train de disséminer une idéologie? Et là, il me paraît important de souligner que la version par exemple de la langue française que promeut Emmanuel Macron, qui s'est aussi prononcé il y a quelques jours sur cette question, ou le Sénat, la majorité du Sénat, cette langue française où on considère que le masculin fait office d'un genre neutre, ou que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc c'est ce que Juliana vient d'expliquer quand il y a qu'il faut faire l'accord au masculin s'il y a un seul homme qui est concerné, mais que en fait la grande majorité est, enfin quand il y a une majorité d'un groupe qui est constitué par des femmes et il y a un homme, on doit utiliser l'accord au masculin. Ces règles-là, en fait, ce sont pas des règles innées dans la langue ou qui existent pour toujours, mais c'est des règles, en tout cas pour le français, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé pour l'italien, mais ce sont des règles qui ont été fixées au XVIIe siècle. Et donc c'est l'Académie française aussi qui supprime souvent des noms de métiers féminins qui existaient au XVIe siècle au féminin. Donc au XVIe siècle, on dit, il y a des usages de poétesse, par exemple. Après, au XVIIe siècle, on dit non, il faut uniquement dire poète. Il y a des usages, par exemple, aussi du mot matrimoine au XVIe siècle. Au XVIIe siècle, là, ça devient uniquement le patrimoine. Donc, c'est un changement dans la langue et aussi dans le système légal. Et ça me paraît important de tenir compte de cette historicité de la langue et de la façon dont on... du genre dans la langue, parce que quand... on dit aujourd'hui non, il faut pas il faut pas utiliser le féminin. Et si on utilise le féminin, ou si on abolit la règle, par exemple, du masculin qui l'emporte sur le féminin, si on dit ça, c'est une idéologie, c'est une façon de promouvoir une certaine idéologie à l'école. Selon moi, c'est pas vrai, parce que même si on le fait pas, c'est une certaine idéologie, une idéologie qui a été créée, qui a été imposée au XVIIe siècle et qu'on, la seule différence, c'est que c'est une idéologie qu'on pratique depuis plus longtemps. Et donc là, j'ai pensé à une chercheuse française qui est 16e, donc qui travaille à la fois sur la littérature du 16e siècle, mais qui défend aussi vraiment l'usage de l'écriture inclusive. C'est Eliane Viennot qui a dit quand on parle de l'écriture inclusive, ce n'est pas une tentative de féminiser la langue française, donc je la cite, elle dit, mais c'est de mettre un terme à sa masculinisation. Donc que jusqu'à là, on a masculinisé la langue française et que maintenant, d'utiliser plus souvent le féminin ou de changer de règle, c'est d'inverser cette tendance. Mais ce n'est pas imposer une idéologie ou un avis politique dans la société, dans la classe, etc. Voilà. Donc, mais peut-être je vais laisser d'autres personnes répondre à la deuxième partie de la question, de savoir comment on peut mettre en place l'enseignement de l'écriture inclusive dans les classes ou à l'école.
Also ich würde auch in die Richtung eher die Gegenfrage stellen, ist das nicht auch eine Ideologie, wenn man eben das generische Maskulinum oder eben diese Vorschrift macht, dass Frauen eben sich mitgemeint zu fühlen haben in dieser männlichen Form. Und das ist genau die gleiche Diskussion wie im Französischen, eigentlich im Deutschen. Und um auf diesen Text von der Edeka, der ist ja jetzt auch schon fast 10 Jahre alt, okay, vielleicht hat sich ein bisschen was getan in der Zwischenzeit, aber mich hat da, um darauf zurückzukommen, mich hat da ehrlich betroffen gemacht, dass hier Gender und Gleichstellung in einem Atemzug genannt werden und als kritisch und kontrovers. Und Gleichstellung ist aber seit Jahrzehnten in der Bundesverfassung eigentlich festgeschrieben und ist eigentlich verbrieftes Recht sozusagen. Und das wird hier mal eben zusammen mit Gender aus der Lameng wieder so in Frage gestellt. Und das finde ich brandgefährlich irgendwie auch. Und diese Art von Diskussion dann damit zu verbinden, dass der Begriff des Genders und das Gendern ideologisch sein, da stelle ich mir wirklich die Frage, wo ist denn da die Ideologie? Und da sehe ich eigentlich nicht, dass man das Konzept von Gendern neutralisieren müsste, sondern im Gegenteil, dass man wirklich erstmal anschauen muss, was steckt eigentlich dahinter, wenn man davon ausgeht und nicht hinterfragt, dass es unterschiedliche Rollen von Frau und Mann gibt und von Mädchen und Jungen, wie das hier eben gesagt wird. Und die sollen Thema des Lehrplans sein. Und da geht es ja gerade nicht darum, diese Rollenklischees zu hinterfragen und auch in einer Gesellschaft, die sich verändert hat, in einer angemessenen Weise aufzunehmen. Sondern wenn man das so formuliert, die unterschiedlichen Rollen von Frau und Mann, von Mädchen und Jungen werden weiterhin Thema im Lehrplan sein, dann ist das eigentlich eher ein Zementieren von Rollendenken und Rollenklischees. Und das würde ich auch als ideologisch eigentlich einschätzen. Von daher ist eigentlich in dieser ganzen Diskussion um Gender immer diese Diskussion um Gleichstellung und dass Gleichstellung einfach immer noch nicht selbstverständlich ist, verborgen. Und ich glaube, wir müssen diese Diskussion auch weiterführen. Und was ich auch noch wichtig finde, ist bei der inklusiven Sprache, bei der gendergerechten Sprache, ist eigentlich der zentrale Punkt, dass man für alle eine Möglichkeit, sich auszudrücken und sich ausgedrückt, sich gemeint fühlen, schaffen möchte und gerade keine Vorschriften machen möchte. Also es bleibt einem ja weiterhin freigestellt, auch das generische Maskulinum zu verwenden. Das wird ja nicht verboten. Obwohl es die Bundeskanzlei ja auch schon seit 1900, ich weiß gar nicht wann, aber jedenfalls schon seit fast 20 Jahren nicht mehr verwendet oder nicht mehr empfiehlt. Also dieser Streitpunkt um das generische Maskulinum, auf den das dann auch sehr häufig zuläuft in dieser Diskussion, ist eigentlich einer, der gar kein Streitpunkt mehr sein sollte, laut unserer Verfassung und auch laut dem, was längst Regelung in der Schweiz ist, und zwar in allen Schweizer Landessprachen. Aber dass das hier wieder aufgebrochen wird, so an diesem Thema Gender. Das zeigt, dass da ganz viele Unzufriedenheiten, ganz viele unausgegorene Konzepte dahinter stehen, die jetzt zum Vorschein kommen. Und vielleicht ist es gut, dass die zum Vorschein kommen in dieser Diskussion um Gender, weil sie sonst einfach sowieso in der Gesellschaft weiter tradiert werden und ihr Wesen oder Unwesen treiben. Und so können wir zumindest drüber sprechen.
Donc pour répondre à cette question, c'est comment un concept idéologique qui est fortement marqué, il peut être neutralisé et utilisé comme un sujet d'enseignement à l'école. Donc j'ai envie de donner deux réponses. Donc la première, c'est oui, partiellement, c'est possible d'atténuer de la dimension idéologique du genre et l'impact d'utilisation du genre, de discussion du genre en classe. Tout simplement en faisant un replacement. On replace la discussion et on met les genres parmi d'autres sujets qui sont ressemblables, qui sont de même nature, par exemple les inégalités en général, les droits de l'être humain, la citoyenneté, la responsabilité civile, et les genres, et toutes ces discussions des inégalités liées au genre deviennent une autre nature des inégalités. Donc il y a déjà ces débats, je ne sais pas ici, dans les cantons, alémaniques, mais je sais qu'en Suisse romande, il y a des thématiques, les débats des thématiques des sociétés, et ces types de questions, ces types de sujets, ils sont traités à l'école. Donc, si on replace les genres, on peut amortisser un petit peu l'impact et un peu diminuer un peu la dimension idéologique. Mais la question la plus importante pour moi, c'est est-ce vraiment utile neutraliser la dimension idéologique du mot ? La neutralisation n'est-ce pas elle-même un acte idéologique ? Parce que si on, moi, quand je faisais mes notes, je pensais vraiment à Saussure, Yossigne idéologique, parce que c'est ma formation. Donc, je suis condamnée à penser à partir des outils linguistiques. Et donc, quand on étude en linguistique théorique le langage, on prend le langage comme un système des signes. Donc, un système des signes qui permet la communication, qui permet l'interaction entre les personnes. Et ces signes, les mots, ce sont des signes lexiques, et ce sont des signes qui peuvent apporter une charge idéologique. Et franchement, c'était très important, parce que ça fait partie de notre... Je n'aime pas utiliser la nature humaine, mais ça fait partie de notre espèce d'utiliser les mots, d'utiliser des signes qui apportent des concepts très abstraits. Et donc, c'était extrêmement important, peut-être, de retenir la dimension idéologique du genre. C'est justement pour qu'on puisse voir de manière plus claire les inégalités qu'on découle de cette stéréotypisation, des stéréotypes des genres qui sont à la base de toutes ces violences symboliques et violences réelles, mais aussi pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer vraiment, comment changer vraiment, avoir conscience des choses qu'on fait qui sont reliées à toutes ces pratiques genrées, cristalliser, internaliser, et qui on fait de manière inconsciente, on ne fait pas vraiment de manière exprès. Donc, le langage n'est pas neutre sur les plans idéologiques. Et même la neutralisation, c'est un acte idéologique. C'est essayer de ne pas générer des controverses. Mais controverses par rapport à qui ? Par rapport à quel groupe ? Parce que c'est pour diminuer et amortisser la controverse, mais les controverses, c'est aussi déjà un mot chargé d'idéologie. C'est déjà aussi donc chargé de plusieurs concepts, croyances et valeurs. Et donc, on essaye de ne pas frapper les personnes, c'est pas frapper les personnes, mais n'est pas de aller dans la direction de la controverse. C'est un acte idéologique. Ne pas mettre les termes genre dans les plans 21 de l'éducation, c'est un acte idéologique. Parce que la neutralité, c'est un acte idéologique. Et maintenant, la question est, à qui sert la neutralisation de termes qui sont vraiment idéologiques, qui apportent des idées, des croyances, des valeurs, et qui, au fil de l'histoire de l'humanité, ont désigné, ont nommé des concepts, des choses qui en étaient très importants d'échanger. Par exemple, imaginez-vous décharger de la dimension idéologique les mots liberté, les mots égalité, les mots révolution, les mots progrès, colonisation, esclavage, exploitation. Donc, ce n'est pas utile, à mon avis, mais je vous propose une réflexion à propos. C'est utile ou non, c'est la neutralisation pour vous, c'est déjà un acte idéologique ou non. Mais on peut prendre le genre à l'école comme un objet d'enseignement. Et on peut le faire d'une manière, essayer de glisser les choses dans les discussions, de présenter aux élèves des informations concernant pas seulement les inégalités des genres, mais aussi les fruits que la lutte pour l'égalité en données dans certaines sociétés, dans certaines thématiques, par exemple. Et on peut présenter ces données aux élèves. Mais je pense qu'ici, c'est déjà compliqué aussi parce que la pièce maîtresse en classe pour présenter cette discussion, pour mener cette discussion, c'est l'enseignant. Et si l'enseignant n'est pas une formation non partisane qui l'aide à comprendre les préjugés, les biais qu'il apporte avec eux, parce qu'elle est née dans une société, elle, les enseignants en général, ils sont nés dans une société qui est basée sur les stéréotypes des genres, qui est basée sur la division sexuelle de la société, comment ces enseignants ils pourront mener une discussion inclusive en assurant l'inclusion, en encourageant les dialogues, mais de manière absolument inclusive, s'ils ne sont pas vraiment conscients des choses qu'il faut changer. Et comment on va faire un changement dans la formation des enseignants si on ne peut pas utiliser les mots genre? Comment on va faire ça si on ne peut pas vraiment prendre les choses telles comme elles sont, si on se bat pour neutraliser une réalité qui doit être réfléchie? Donc, c'est juste pour finir, je vous jure. c'est juste pour finir, je vous donne deux exemples. Voilà, la pédagogie inclusive, il y a des piliers. Un des piliers, c'est favoriser les dialogues en classe. Et quand j'ai fait mes études de mémoire de master, j'utilise « je », mais moi et ma directrice de thèse, moi, j'ai étudié l'interruption systématique de la parole des filles en classe. Donc, en Suisse romande, dans des cours de thématiques de société, il y avait tous les enregistrements, les transcriptions, c'était basé sur l'analyse de la conversation. Et bon, bref, les résultats, ils ont montré que les filles, elles sont systématiquement interrompues. Elles sont 3 fois plus interrompues quand elles parlent que les garçons. Les garçons sont à l'origine de ces interruptions des filles, presque majoritairement. Et les filles, elles ont presque 3 fois moins de temps de parole que les garçons en classe. Mais quand on demande, même aux élèves et aux enseignants, s'ils s'aperçoivent de ce type d'interaction qui est marqué pour les interruptions systématiques des filles, de la parole des filles, non, ils n'étaient pas conscients. Et donc, comment on va entraîner un débat qui est fondé sur les principes d'une pédagogie inclusive, d'une pédagogie qui laisse place pour la réflexion critique, d'une pédagogie qui favorise et encourage le dialogue, si nous ne sommes pas même conscients de ces types de pratiques qu'on fait en classe, qui sont enracinées, qui sont presque imperceptibles. Comment on assure l'égalité dans ces cas? Donc, voilà, ma réponse, c'est que oui, on peut essayer une démarche en neutralisant les genres. On peut les glisser parmi plusieurs thématiques. Mais c'est vraiment utile. Donc, voilà, je vous laisse réfléchir et après.
Merci beaucoup.
Ich habe vielleicht nicht so viel hinzufügen mittlerweile. Aber vielleicht etwas möchte ich auch sagen. Also ich bin natürlich als Lehrperson der Meinung, dass das Schulzimmer der richtige Ort ist, um auf die Ideologie zu verzichten, wenn es geht. Also wieso besucht man Schule, wieso lernt man eine Fremdsprache? Genau, um auf die Ideologie zu verzichten und einen anderen Ansichtspunkt zu lernen, eine andere Perspektive. Darum glaube ich genau das Gegenteil, also wie Christiane denke ich, da es muss weiter diskutiert werden, vielleicht heftiger oder vielleicht heftig oder vielleicht weniger heftig, aber das Wichtigste ist, dass man das Thema angeht. Also unter den Teppich das Problem oder das Thema zu verstecken, finde ich unnütz und vor allem gegen das Prinzip der Schule selbst. Also die Schüler besuchen eine Schule, oder, um zu lernen, wie man ein Thema erforscht, wie man ein Thema hinterfragt, wie man alles oder fast alles in Frage stellt. Das heißt, es ist sicher ein Unterricht Unterrichtsgegenstand und ich hoffe, es bleibt dann Unterrichtsgegenstand. Und es ist auch vielleicht gut, wenn die Schüler selbst, egal in welchem Alter, also in der Sekundarstufe 1, ich unterrichte auch dort und in der Sekundarstufe 2, aber auch in einem Sprachenzentrum, oder sich fragen, ist es eigentlich richtig und respektvoll, die Wörter, die ich benutze oder die Ausdrücke, die ich benutze? Bin ich bewusst von dem, was ich jeden Tag sage? Oder kann ich vielleicht besser, kann ich besser werden? Und das ist ein wichtiges Thema, also vielleicht wichtiger als die Deklinationen oder die Konjugationen oder als die Liste von Wortschatz. Und das Problem kommt sofort auf, also schon am ersten Unterrichtstag in einem Kurs A1. Soll ich sagen, ciao a tutti, ciao a tutte, oder soll ich Sternzeichen zeigen oder schwa benutzen und sagen, ciao a tut oder tutto und so weiter. Also wie kann ich sagen, nein, wir sprechen nicht darüber, es ist der erste Tag, ich will keine Probleme haben. Also wir müssen, man hat keine Wahl, oder wenn man lebt, muss man Entscheidungen treffen. Und muss man für etwas kämpfen, indem man, oder an dem, an das man glaubt. Okay, Deklinationen sind auch wichtig, vor allem im Deutsch. Aber nur, also ich hoffe, es wird weiter diskutiert und reflektiert und man sich, und dass man sich weiter überlegt. Und vielleicht, dann schwöre ich, ich werde auch still sein. Vielleicht ist es auch ein Faktor, ein Motivationsfaktor für die Schülerinnen, also auch schon in der Sekundarstufe 1. Wie fühlen sie sich, wenn sie als Kinder bezeichnet werden als zum Beispiel Teenager oder ich weiß nicht, Jugendliche und so weiter? Wie wirkt ein Wort? Also vielleicht ist Bambino eine Beleidigung, wenn man schon 14 Jahre alt ist. Dann vielleicht, die letzten Männer freuen sich auf Bambino, wenn sie 40 werden. Aber sobald sie 14 sind, oder, möchten sie Ragazzi sein. Und so bezeichnet werden. Das heißt, oder die Wörter haben ein großes Power. Und das gilt auch für gendergerechte Sprache oder für Frauen, Schülerinnen. Wieso sind sie inklusiv im Maskulin? Also wer hat das entschieden? Und auch wenn es so immer was schon in der Zeit von Cäsar, warum muss es so bleiben? Oder warum darf man nicht darüber diskutiert werden? Das ist genau deswegen, muss weiter diskutiert werden, denke ich mal. Fertig.
Dankeschön. Sehr interessante Gedanken. Oui, alors on va commencer un peu dans cette direction qu'on a déjà dit quelque chose parce que vous avez fait des projets différents. Toi, tu as parlé de les interruptions des filles dans la classe. Mais j'ai aussi lu que, Vanessa, toi, tu as enseigné ou tu as travaillé en Californie et là tu as enseigné le français comme langue étrangère et là tu as aussi eu une expérience oui avec un étudiant à rapport de ces mots qui ont vraiment du pouvoir et ouais comme ça tu peux nous parler un peu de ça.
Volontiers, merci. Donc peut-être je rejoins exactement ce que Juliana vient de dire, que dans l'enseignement d'une deuxième langue ou d'une langue étrangère, et tout au début, ces questions de genre se posent tout de suite et on ne peut pas vraiment les éviter. Et c'était aussi mon cas en enseignant donc, le français à des étudiantes et étudiants américains, donc anglophones. Et un semestre, j'avais décidé de demander à des étudiants de tenir un journal, donc d'écrire, parce que les cours de langue étrangère avaient lieu tous les jours. C'est un peu un système différent. Je ne sais pas si ça existe aussi en Suisse, mais en tout cas là, c'était une heure. Si on voulait apprendre une langue étrangère, il fallait le faire une heure par jour pendant une année. Il n'y avait pas d'autre moyen de faire, donc c'était très intense. Et là, j'avais décidé de demander aux étudiantes et étudiants de tenir un journal, d'écrire un peu dès le début, c'était mon idée. Et à la fin de peut-être le deuxième ou troisième jour, une personne dans la classe a dit « Mais comment est-ce que je peux parler d'une personne qui s'identifie comme non-binaire et qui utilise en anglais le pronom « they » ? Qu'est-ce que je peux faire comment je vais parler de cette personne en français ?» Et Ça, c'était un peu un moment très important pour moi en tant qu'enseignante parce que j'ai vraiment dû réfléchir à comment est-ce que je veux enseigner cette langue française et comment est-ce que je peux faire en sorte, pour reprendre aussi ce qui a déjà été dit donc par Christiane, donc d'inclure tout le monde, de faire en sorte que ce soit une langue dans laquelle tout le monde peut vraiment s'exprimer. Et que ça doit quand même être le but de l'apprentissage d'une langue, de vraiment pouvoir donner la parole à tout le monde et enfin, de faire en sorte que tout le monde peut s'approprier cette parole, même si c'est une parole étrangère. Et c'est là, à ce moment-là que j'ai décidé de faire donc, ce que j'avais moi-même été réticente à faire. Donc j'ai demandé à tout le monde dans la classe de se présenter et je leur ai donné la possibilité de dire leur nom, mais aussi de dire s'ils voudraient utiliser le pronom « il »,« elle » ou « yel ». Et j'ai réalisé après que c'était très important de leur poser cette question et de leur donner cette possibilité de dire les pronoms qu'ils, elles ou elles voulaient utiliser parce qu'il y avait deux personnes dans la classe qui ont décidé d'utiliser le pronom yel. Et j'avais l'impression que ça a complètement changé la dynamique dans la classe et la façon dont moi j'enseignais le français et dont les étudiantes et étudiants apprenaient la langue parce que, et ça revient aussi à ce que Juliana a dit par rapport à la motivation, parce que je pense que l'investissement était très différent une fois qu'on leur donnait la possibilité de leur dire oui, il y a cette possibilité en français, il y a ce pronom Yel qu'on peut aussi utiliser, il est aussi maintenant inscrit dans le dictionnaire, dans le Robert. Mais c'est quelque chose qui est encore en construction et vous pouvez participer à cette construction de la langue française. Ça peut aussi être votre langue. Et j'ai jamais eu une classe de français qui a été aussi motivée par l'apprentissage de la langue. Donc pour moi, c'était drôle après de lire des prises de position de l'Académie française qui n'a plus vraiment un point très important, mais qui dit, je crois qu'ils avaient utilisé même le mot néfaste, c'est un néfaste pour la langue française, si on introduit l'écriture inclusive ou si on essaie d'introduire le pronom Yel. Là, pour les débats donc, de ces derniers jours, ils appellent l'usage du pronom Yel les dérives de l'écriture inclusive. Donc il y a tous ces... cette idéologie, cette façon de parler de la langue dans la société comme si on allait empêcher à des personnes de bien apprendre le français, qu'on allait rendre la langue trop compliquée, etc. Mais ce que moi j'ai constaté en enseignant le français de cette manière, c'est qu'au contraire, c'était extrêmement motivant pour les étudiantes et étudiants d'avoir le sentiment... qu'ils étaient pas juste des récipients dans lesquels on allait mettre le bon français, mais qu'ils pouvaient vraiment participer à cette langue et y trouver une place.
Ja, wenn wir bei diesen spezifischen Maßnahmen sind, die man da ergreift, um so ein Konzept in der Schule zu verankern oder in der Schule zu thematisieren, gibt es noch weitere Möglichkeiten, dies zu tun?
Also vielleicht vor allen Dingen die Erfahrung, dass ganz viel nicht möglich ist, weil die administrativen digitalen Systeme nicht darauf eingerichtet sind, diese non-binären Möglichkeiten überhaupt zur Verfügung zu stellen und weil es offenbar teilweise ganz schwer ist, das umzuprogrammieren. Und das hindert dann schon eigentlich so diese Möglichkeit, entweder überhaupt kein Pronomen oder gar nicht Herr oder Frau angeben zu müssen. Man wird gezwungen, eigentlich sich in diese binären Kategorien einzuordnen. Und das, was man jetzt bei uns zum Beispiel als eine Zwischenlösung macht, ist, weil es eben auch diese Frage mit den Pronomen im Deutschen bislang keinen schönen Vorschlag gibt, der praktikabel ist, wie das elegante englische they, macht man das so, dass man eigentlich auf Pronomen nach Möglichkeit dann verzichtet, wenn man weiß von einer Person, dass sie als non-binär angeredet werden möchte und nur den Namen immer nennt. Also was dann natürlich sehr repetitiv sein kann, aber was man natürlich auch mit ein bisschen Geschick in der deutschen Sprache stilistisch schon, ja, da kann man die Klippen schon stilistisch auch umschiffen. Aber ich glaube, sowas wie das englische they, das werden vielleicht die wenigsten von unseren Sprachen hier am Tisch zulassen. Und da müssen wir einfach ja jeweils in der Situation für den Fall Lösungen finden, glaube ich. Aber dass die administrativen Systeme noch nicht drauf eingerichtet sind, das ist was, wo wir uns, glaube ich, dafür einsetzen können, dass sich das bessert.
Donc, partant de mes projets, quelles sont les mesures d'utilisation et réflexion du langage inclusif? En fait, mes projets, d'une partie, ils sont concentrés sur l'interruption, c'était que j'ai fait avec mes directrices dans mes mémoires de master. Et actuellement, pour les projets de thèse, moi, j'étudie l'émergence des stéréotypes de genre dans les discours des enseignants. Mais dans un objet très précis, qui c'est dans les synthèses des classes, dans les bulletins des élèves. Il y a les appréciations qui sont faites par les enseignants par rapport performance et performance des élèves. Il n'y a pas vraiment une règle spécifique pour dire quelles sont les compétences qui doivent être analysées, qui doivent être appréciées dans ces cas. Donc, ce n'est pas dans les sujets de l'évaluation. Et alors, c'était très intéressant parce qu'on peut voir de manière concrète comment les doubles standards, ils ressortent de manière naturelle dans ces discours des enseignants. Et donc, mon objectif avec ces études, avec ces recherches, c'est vraiment de comprendre ces enjeux des gens de manière plus détaillée, de mettre en lumière tout ce qui est subtil, qui ont fait de manière inconsciente, qui ont fait de manière, d'une telle manière parce qu'il est enraciné. Parce que quand on a d'informations, quand on a des données, des informations claires, des données, on peut vraiment commencer à réfléchir à ce qu'il faut changer et comment changer. Et donc, avec ces données, imaginer de nouveaux outils pédagogiques, la formation des enseignants, les démarches réflexives dans de plusieurs niveaux. Donc, mes recherches portent, les recherches que je fais, c'est pas tout seulement mes recherches, c'est avec ma directrice de thèse, toutes les personnes qui m'aident avec les données. Mais c'est justement pour construire ces informations et avoir plus d'informations pour savoir mieux comment changer les choses. Parce qu'on parle toujours des stéréotypes, mais c'est abstrait. Quel type de stéréotypes? Si on sort du champ des stéréotypes évidents, c'est très compliqué après de se rendre compte que même nous, ici, on est biaisé, on a des préjugés, on a des croyances qui sont basées sur ces genres de stéréotypes. Et je pense que ces informations, elles peuvent aider les personnes qui sont en classe, en train de travailler avec la langue, d'enseigner la langue comme vous, à réfléchir sur... parce que ça peut aider les enjeux d'engagement inclusif, la construction. Parce que c'est d'un côté, il y a toutes ces difficultés d'une langue neutre. Comment faire pour, dans ces cas, neutraliser les langues qui sont fortement marquées par le genre? Moi, je suis brésilienne, donc à la base, les portugais ont fait les O, les A pour marquer les masculins et les féminins. Et les pluriels, c'est les masculins universalisants. Donc on part de... l'expérience masculine, c'est l'expérience de tout le monde. C'est la même chose pour les Français, pour l'Espagnol, pour l'Italien, je ne sais pas pour l'Allemand. Et donc, c'est déjà un sujet très compliqué. Il y a les YEL, au Brésil, il y a un système qui a été développé qui s'appelle ELU. C'était très complet, très beau, mais personne ne l'utilise. Et donc, Je pense qu'il faut donc pas seulement se pencher sur le langage neutre, mais se tenir en compte que le langage inclusif, c'est aussi, on peut utiliser d'autres mécanismes pour mettre en place l'inégalité. Donc d'utiliser les noms des postes et des professions au féminin et masculin, c'est binaire, mais c'est déjà une première étape. Je pense que je ne sais pas si on peut tout changer tout au même moment. Il y a des petits pas qu'on peut commencer à faire. Essayer d'inclure toutes les personnes dans nos discours. Donc le langage inclusif, c'est vraiment au niveau de la communication, pas seulement dans le niveau des langues. Mais quand Vanessa elle parlait que les personnes elles sont choquées parce qu'on va détruire une langue, mais c'est horrible sans faire ça, moi... La linguistique à nouveau, je pense. C'était très intéressant parce qu'on a cette idée que les langues, elles sont prêtes, elles sont accomplies, qu'elles ne changent jamais, que l'essence, elle est déjà établie, qu'on est né dans un système où on parlait une langue qui n'a jamais changé. Mais presque peut-être les seuls faits d'une langue, c'est inchangeable, c'est qu'elle va changer au fil de l'histoire, et que ces changements, ils reflètent tous ces changements culturels, tous ces changements sociaux, tous les besoins des personnes qui utilisent la langue pour se communiquer. Donc, je pense qu'il y a toutes ces discussions, il y a toutes ces difficultés de comment faire un langage neutre, comment on élargit le champ de langage inclusif. Il y a des défis, mais il y a aussi des belles opportunités. Et il faut continuer, parce que les choses vont changer, peut-être... On ne va pas voir, mais peut-être d'autres personnes pourront voir et profiter d'un langage plus inclusif. Donc, c'est... Voilà.
So, vielleicht kann ich noch etwas hinzufügen. Also, ich kann leider vielleicht die Frage nicht beantworten, welche Maßnahmen oder welche spezifischen Maßnahmen es gibt zurzeit. Also ich kann jemandem, oder, der sich nicht zu binären System bekennt, nicht, kein Pronomen anbieten im Italienischen. Es gibt lui, lei, oder wenn man altmodisch sein möchte, dann sagt man egli oder ella, aber ansonsten gibt es nichts. Aber vielleicht, oder vielleicht ohne vielleicht, also das, die Maßnahmen sind noch nicht da, oder teilweise nicht da, aber das Problem ist schon lange da. Und dann, was machen wir jeden Tag, wenn wir in ein Schulzimmer gehen? Wir können nicht warten dass das administrative Personal eine Lösung findet. Wir müssen jeden Tag eine neue Lösung finden. Und sowieso, oder, den Leuten oder jungen Leuten entgegenkommen, und die respektvollste Lösung anbieten. Und ich glaube, in diesem Sinn haben wir vielleicht auch die Aufgabe, besonders nach der Pandemie, auch das Selbstbewusstsein von Schülerinnen, vor allem wenn sie jung sind, zu stärken. Indem wir vielleicht das Thema thematisieren, also sorry für das schlechte Deutsch, aber indem wir sagen, egal ob jetzt binäres System ist oder non-binäres, ihr seid ein Unikat, ihr seid ein Unikum und ihr seid perfekt, wie ihr seid. Und das ist nicht wichtig für den Sprachunterricht. Wichtig ist, oder wie man sich fühlt und was man auf der Welt machen möchte. Vielleicht kann ich kein Pronomen anbieten, aber ich kann Respekt anbieten. Willst du heute Pascal genannt werden, dann nenne ich dich Pascal. Und ich glaube, es ist mittlerweile kein Problem. Es ist schon mehrmals vorgekommen, dass jemand gesagt hat, auf der Liste heiße ich Luisa. Aber ich will nicht Luisa benannt werden. Ich will zum Beispiel Pasquale, jetzt italienischer Name. Okay, aber niemand hat ein Problem damit. Also sicher nicht ich als Lehrperson, aber auch die anderen nicht. Ich glaube, die Sensibilität ist wirklich da, vor allem in den jungen Generationen. Also vielleicht ist die Sache, man hat den Eindruck, die Sache sei komplizierter, als sie ist, wirklich ist. Wenn man den anderen entgegengeht, ist es wirklich alles einfacher. Nicht immer einfach oder vielleicht nicht unbedingt einfacher, aber es geht irgendwie. Wenn wir aber das wollen, wenn wir grundsätzlich dagegen sind, dann ist die Sache wirklich kompliziert und man sieht vielleicht keinen Ausweg. Und ich glaube, ich habe wie viele andere oder ein riesiges Programm zu beenden in einem Semester, vor allem an der Universität und an der Hochschule. Trotzdem möchte ich dem Thema mindestens 10 Minuten widmen und sagen, oder wie besonders diese Person ist. Und ich glaube, das muss berücksichtigt werden und betont werden zu dieser Zeit. Vielleicht vor 20 Jahren war es nicht der Fall, aber jetzt sind die Leute anders, die Sensibilität ist anders, die Welt ist anders. Vielleicht braucht es Verstärkung in der Schule, an der Schule, an der Universität, bevor man dann mit dem Programm beginnt. Vielleicht habe ich kein Pronomen anzubieten, aber ich kann das Selbstbewusstsein verstärken und betonen, wie besonders jede Person ist, unabhängig natürlich von Pronomen. Sorry, aber das Thema liegt mir am Herzen, wie Sie sehen können.
Merci beaucoup. Pour venir chez une question, une dernière question, je pense, déjà. J'aimerais bien poser la question concernant le pouvoir de l'école. Quand une... wir haben jetzt viel über dieses Konzept diskutiert, dass ja doch auch negative Stimmen, es gibt negative Stimmen in der realen Welt, so außerhalb der Schule. Es wird politisch diskutiert und so weiter. Est-ce que l'école a vraiment le pouvoir de changer quelque chose? Hat die Schule wirklich die Macht, etwas zu verändern, da auf das Thema Gender bezogen?
Also ich denke, da kann man Juliana Santoro nur zustimmen. Es ist natürlich so, dass die Schule eine enorme Macht hat, aber es hängt an jeder einzelnen Lehrperson. Und es steht und fällt mit jeder einzelnen Lehrperson und wie sie auf ihre Schülerinnen, Schülerinnen und Schüler zugeht, wie auch immer sie angesprochen werden wollen. Und das kann man, glaube ich, als Lehrperson im Unterricht schon sehr gut umsetzen. Und die Hürden sind dann oft eher so die administrativen. Und ja, der Diskurs vielleicht in der Gesellschaft, der aber eben dann von bestimmten politischen Interessen unter Umständen dominiert ist. Und das ist dann ein anderer Diskurs, in dem man sich eben auch positionieren kann, aber den man vielleicht in der Schule eher dann auf höheren Stufen, vielleicht dann in der Sekundarschule, Gymnasium thematisieren kann.
Je suis d'accord avec ce que Christiane vient de dire, mais cette question me rappelle peut-être aussi ce que vous avez dit en introduction, Sarah, quand vous avez parlé de la bulle, enfin de la bulle universitaire, ou qu'ici on est dans un sort de milieu à part de la reste de la société, et que ce qui est accepté à l'université ne l'est peut-être pas dans la société en général. Et c'est aussi mon impression, je pense que je partage cette impression-là. Et donc, pour revenir à cet exemple que j'ai donné de mon expérience d'enseignement du français langue étrangère, pour m'informer moi-même sur cette question de la non-binarité ou du français non-binaire inclusif, j'essaie de regarder ou d'écouter un certain nombre d'émissions ou de témoignages aussi de personnes transgenres ou non-binaires qui expliquent un peu leur façon d'utiliser la langue française ou d'y créer une place pour s'exprimer. Et ce qui m'avait vraiment... Un exemple qui m'a vraiment resté, c'était une personne qui explique que quand elle entre dans une boulangerie, par exemple, que les personnes qui y travaillent ne savent pas comment s'adresser à elle et ils disent... qu'ils hésitent beaucoup et finalement ils disent « messieurs, dames ». Donc, ce qui recourt au pluriel pour désigner cette personne singulière, mais qu'ils n'arrivent pas à placer dans une catégorie et que ça pose tout de suite problème, donc au premier contact. Et bien sûr, je voulais éviter. Donc, dans une salle de classe, c'est facile d'éviter ce genre de situation parce qu'on peut demander à tous les étudiantes et étudiants d'expliquer par quel nom il voudrait être adressé ou par quel pronom, mais après, c'est pas toujours possible de faire ça dans la société. Donc, je pense que c'est vrai que dans les salles de classe, peut-être on peut créer un climat, enfin, une atmosphère de bienveillance, de respect autour de ces questions, mais peut-être il faudra encore du temps pour que ça soit aussi possible en société et qu'il y ait un changement plus général où on essaie de réfléchir, mais en fait, à comment est-ce qu'on peut avoir une langue qui convient à tout le monde et pas juste à une partie des personnes.
Je suis d'accord avec Vanessa. Je pense qu'il faut du temps. Mais je pense que l'école, elle n'est pas vraiment le... C'est pas le pouvoir de faire respecter quelque chose, mais l'école a le pouvoir de promouvoir la réflexion. Elle a le pouvoir d'utiliser le langage inclusif, de créer un environnement où toutes les personnes se sont respectées et valorisées. Et donc, on peut faire ça depuis que les élèves ils sont très jeunes, qu'ils sont très petits. Et comme ils sont très petits, ils commencent déjà à grandir dans une institution qui encourage la réflexion par rapport à ce type de thématiques. C'est une manière très solide de construire une pensée critique. Parce que je pense que deux fois, on oublie que les élèves ils sont aussi des personnes, qu'ils sont aussi des actantes dans la société, des sujets dans la société. Et bien sûr que leur champ d'action s'est restreint, s'est réduit en fonction de l'âge et d'autres facteurs, mais ils peuvent influencer les contextes dont ils sont insérés. Alors je pense que ces pouvoirs, l'école, elle a encore de promouvoir les réflexions, promouvoir les respects, d'utiliser le langage inclusif, d'encourager cette réflexion critique. Et cette réflexion critique, je pense que toutes ces petites mesures, elles aident vraiment à la construction d'une pensée qui est plus inclusive, plus orientée vers l'égalité, soit l'égalité des genres, soit d'autres types d'égalité que c'est encore qu'il faut encore construire. Et je pense que l'école elle a un jeu fondamental, elle a un rôle fondamental dans la société, et qui bien qu'il y a plusieurs défis et que des fois on pense mais comment on va faire, bon il y a les YEL, si on parle, si on commence à utiliser des plusieurs pronoms différents, c'est très compliqué en classe. Mais il faut continuer, parce que c'est en faisant les choses que les choses changent.
Peut-être que je peux réagir très rapidement, mais je suis entièrement d'accord avec Barbara. Ça me rappelle encore juste peut-être un point que j'ai oublié de mentionner, mais aussi je pense que l'école peut aussi encourager tout le monde qui y participe, les enseignantes et enseignants, mais aussi les élèves, à être critiques vis-à-vis de soi-même et de son propre rôle. C'est pas toujours seulement la question de savoir mais comment est-ce que je peux respecter l'autre, mais aussi comment est-ce que je réfléchis à mon propre fonctionnement social et en tout cas toutes ces réflexions autour de l'écriture inclusive, du langage inclusif, m'ont obligée aussi à me remettre en question moi-même, en première peut-être, et après de réfléchir à comment est-ce que je veux m'adresser aux autres. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et peut-être si on ne peut pas faire ça à l'école, je ne sais pas où on va apprendre à se remettre en question.
Kann ich noch etwas sagen oder kann ich auch etwas sagen? Ich bin natürlich völlig einverstanden mit allen, die bis jetzt geredet haben. Also ich denke auch, dass die Schule der richtige Ort ist, oder, um etwas zu lernen und etwas zu experimentieren, so zu erforschen. Wenn nicht an der Schule, dann wo sonst? Ich glaube, es ist fast der einzige Ort, der geblieben ist, vielleicht übertreibe ich, wo man diese Safe-Welt hat und sich ausdrücken kann. Darum ist die Verantwortung auch groß, also die Macht ist groß, aber die Verantwortung auch groß. Und egal was passiert, das sollten wir, ich glaube, weitermachen. Weil das zu unserer Aufgabe gehört. Wir geben Wort, wir geben Ausdrücke, wir geben den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich auszudrücken. Und wir sollen sie auch vielleicht ausrüsten oder für die Zukunft, für die Gesellschaft, damit sie ihren Platz in der Gesellschaft eines Tages oder vielleicht schon während der Jugendzeit finden. Und darum gehört auch diese Thematik dazu. Und natürlich, es ist ein großes, also manchmal oder ein großes Challenge in jedem Bereich, aber das heißt nicht, dass wir nicht probieren sollten, auch wenn manchmal etwas schief geht. Weil in diesem Sinn, oder, ist die Welt wie die Schule. Nicht alles, wie wir sehen, läuft gut, aber das Ziel ist, dass es besser läuft. Und das ist, ich glaube, auch unsere Aufgabe als Lehrpersonen auf jedem Niveau. Aber vor allem, oder, vielleicht das vermitteln, Werte vermitteln. Jede Person ist wichtig, jede Person hat das Recht, sich auszudrücken, die Meinung zu sagen. Aber gleichzeitig, auf derselben Zeit, sollte auch jede sehr junge Person lernen, wie man mit den anderen umgeht. Und vielleicht verstehen, dass die Freiheit eine andere oder endet, wo die Freiheit eine andere beginnt. Also solche Basisrechte, wie soll ich sagen, grundsätzliche Rechte sollten, ich glaube, in der Schule Platz haben. Also wir müssen ausbilden, wir sollen ausbilden, aber auch Werte vermitteln, denke ich.
Vielen Dank, Juliana. Ich glaube, das sind gerade sehr schöne Worte, um zu einem Schluss zu kommen, beziehungsweise um Sie als Publikum auch noch einzubeziehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den eingeladenen Personen für ihre wertvollen Beiträge. Dankeschön. Und würde das Wort sehr gerne Ihnen geben als Publikum, falls Fragen aufgetaucht sind. Wir haben da auch sehr schöne Denkanstöße bekommen.
Oui, mais merci beaucoup pour vos contributions. C'était très intéressant. Moi, j'aurais une question par rapport à la recherche. Donc, effectivement, le monde de l'école, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'importance et le rôle et le pouvoir et la responsabilité de l'école. Vous avez dit avant, le monde des hautes écoles unies est un peu une bulle. Hein, on a des pratiques, etc. Et ça m'intéresserait de vous entendre sur les pratiques que vous préconiseriez en français, allemand, anglais. Pour les textes des chercheurs, sachant qu'on a toujours un nombre assez limité de signes, et quelles seraient les stratégies à mettre en place pour finalement tenir compte de cette dimension importante du langage épicène dans les articles scientifiques, tout en n'étant pas phagocyté par un nombre de signes donnés. Et en particulier en français, c'est un sacré challenge. Donc volontiers, quelques réflexions, quelques pistes, allemand, français et anglais. Pour finalement tenir compte, de ce gap entre nombre de signes donnés et pratique du langage épicène également à l'intention d'un public chercheur chercheuse.
Bon, être très synthétique, synthétiser et écrire. Bon, je pense qu'on fait face à ces défis, donc. Pour écrire les articles scientifiques, c'est très compliqué. Je ne sais pas, à l'Université de Genève, il y a une charte pour utiliser le langage épicène, utiliser de réduire les mots, mais c'est toujours réfléchir, être plus synthétique possible, résumer en plus, être plus objectif. Je pense que quand on a cette limitation, il n'y a pas de place pour développer des pensées très abstraites. Et donc, je pense que c'est aussi en conséquence d'être beaucoup, beaucoup objectif. C'est tout ce que je peux dire parce que le langage inclusif ne facilite pas la tâche des personnes qui vont écrire les travaux scientifiques avec la limitation des mots.
Moi, j'ai pas de solution vraiment à proposer parce que oui, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui a une réponse. Parce que personnellement, j'utilise l'écriture inclusive quand j'écris des mails, enfin pour la communication à l'université, mais pour l'instant pas dans mes publications qui portent surtout sur aussi sur les textes de la Renaissance. Et c'est quelque chose qui s'évade encore. Un usage qui n'existe pas encore vraiment dans ce champ de recherche. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vraiment le faire dans mes travaux. Et je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une solution, peut-être.
Ich weiß auch nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, ehrlich gesagt.
Wie das man in Publikationen. Das, ich weiß gar nicht, wie man es Écriture inclusive auf Deutsch sagt. Also wie das meine...
Gendergerechte Sprache.
Ja. In der Forschung oder in Publikationen.
Also wie man sie benutzt?
Wie man sie benutzt, oder? Ja. Und auf Französisch heißt es oft, dass man mehr Zeichen, also dass es länger wird. Der Text wird oft länger, wenn man in Écriture inclusive schreibt, weil man diese Point Médian braucht und das zusätzliche E, zusätzliche S. Und was passiert? Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch funktioniert. Also wie man, braucht man in...
Ja, also wenn man inklusiv schreibt in deutschen Artikeln, dann kann man eben den Genderstern zum Beispiel verwenden. Man kann Neutralformen verwenden. Oder man entscheidet sich für den Doppelpunkt. Aber ob das länger wird? Also ich glaube, das mit dem Schwerfälliger, das ist so ein ästhetisches Argument. Das ist so, wie wenn man neue Schuhe hat, die noch nicht so richtig eingelaufen sind. Und je länger man sie trägt, desto geschmeidiger werden sie und desto wohler fühlt man sich drin. Und so ist es auch mit der inklusiven Sprache irgendwie. Es braucht irgendwie einfach so ein sich einlaufen, warm werden damit. Und dann hat man auch nicht mehr den Eindruck, glaube ich, dass es länger wird. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es schwerfälliger ist. Bei mir ist es eher so, dass ich drüber stolpere, wenn jemand dezidiert eben die männlichen Formen verwendet. Und dann habe ich mehr Mühe mit dem Text, weil ich mich dann auch immer frage, ist das jetzt Absicht? Sollen Frauen jetzt tatsächlich gezwungen werden, sich hier als nicht mitverstanden zu begreifen? Und an vielen Stellen, wenn man es generisch im Maskulinum verwendet, sind dann ja auch tatsächlich so widersprüchliche Effekte, dass man plötzlich merkt, da waren jetzt aber doch nur die Frauen gemeint und es ist aber ein männliches Personenbezeichnungsnomen verwendet worden. Und das finde ich viel störender als jetzt dieses, dass man eben den Doppelpunkt oder den Genderstern hat, um die ganze Bandbreite mitzubezeichnen an Identitäten, an Personen, die gemeint sein können.
Si je peux, moi je veux bien répondre à la question de Delphine, parce que moi j'écris toujours depuis 25 ans dans la langue inclusive, et maintenant avec le point médian, en fait, on n'a plus ce problème que ça fait plus de mots. Ce qui a changé, je pense, c'est qu'il y a 25 ans, on me disait, mais tu gâches la langue française, parce qu'on était tous amoureux, enfin, ils étaient tous amoureux de la langue française. Maintenant, on dit, c'est un peu difficile à lire. Alors si, et je sais qu'en France, effectivement, il y a des revues qui refusent le point médian et qui nous obligent donc à écrire les apprenants et les apprenantes, ce qui est vraiment très très lourd, en plus avec les adjectifs. Et là, alors moi maintenant, je fais comme ça, que dans ce cas-là, je mets une note au premier en disant que je vais utiliser le féminin pour qui représentera aussi les pauvres hommes. Voilà. Mais j'ai pas du tout cette expérience que ça augmente le nombre de mots aussi. Il y a plein de mots épicènes qu'on peut utiliser en commençant avec le mot personne. Enfin voilà, moi j'ai pas cette expérience que ça augmente le nombre de mots en tout cas.
Also, ich habe eher eine Frage. Die vielleicht weniger mit der Schule an sich zu tun hat, aber es wurde ja auch lors de la discussion, ça a été aussi mentionné que il y a beaucoup de résistance à cette utilisation du langage inclusif. Et je pense toutes les choses qui ont été mentionnées, il y avait adresser les gens avec respect, demander aux gens comment ils veulent être adressés, mais après il y a aussi des mesures comme ces Gendersternchen ou les points médians, et je me demande si les éléments contre lesquels les gens s'enragent, c'est très souvent c'est une partie des mesures, comme par exemple le Gendersternchen ou le point médian. Et je me demande, est-ce que, je crois que c'était vous qui avez mentionné ça au début, là derrière se cache une résistance à arriver à une égalité homme-femme, mais je ne suis pas sûre si c'est vraiment ça ce qui se cache là derrière. Peut-être il y a certaines personnes qui ont une pensée très, très, très traditionnelle, mais je ne suis pas sûre que c'est ça. Ou est-ce que peut-être c'est aussi autre chose comme... toutes ces mesures sont très liées dans la tête des gens à une soi-disant élite académique, et les gens veulent pas quand une élite leur dise que faire. Donc je suis pas sûre que s'il y a pas complètement aussi autre chose, une autre question sociétale qui se cache là derrière. Contre ces résistances, ces fureurs émotionnelles, etc.
Ja, also das Elitenargument ist natürlich auch eines, was im Diskurs auftaucht, genau. Die Frage ist, ist das tatsächlich eine Elite, wenn ich zum Beispiel die Erfahrung mache, dass meine Studierenden eigentlich mehrheitlich überhaupt kein Problem damit haben und so, wie Sarah Winkler am Anfang gesagt hat, das wirklich ganz selbstverständlich finden. Und eigentlich bei uns auch auf die Initiative des Studierendenvereins hin diese Überarbeitung des Sprachleitfadens gemacht wurde. Also das kam nicht von oben sozusagen, sondern das Bedürfnis kam von den Studierenden. Wir wollen jetzt eine Regelung haben, die wirklich für alle auch gilt und an die wir uns auch halten können. Und wir finden das so wichtig, dass wir jetzt quasi die Administration und die Personen, die da im Kader zuständig sind, auffordern, die Sprache so zu regeln, zu vereinbaren, dass sie inklusiv ist. Und das ist für mich kein Elitendenken, sondern das ist für mich eine Graswurzelbewegung eigentlich. Und wenn jemand diesen Vorwurf des Elitedenkens hat, dann muss man sich fragen, ob diese Person nicht vielleicht auch irgendeiner Elite angehört oder in einer speziellen Gruppe und das einfach selber nicht sieht. Und ihre eigene Weltsicht eben überträgt auf die anderen, die von ihr als Elite gesehen werden. Also es sind immer zwei Seiten und man muss, glaube ich, immer bereit sein, die Perspektive auch zu wechseln und auch von diesen wertenden Einschätzungen der anderen Seite vielleicht Abstand zu nehmen. Also einfach zur Kenntnis zu nehmen, es gibt da andere Bedürfnisse, andere Perspektiven, und wir müssen sehen, wie wir in der Gesellschaft einen Ausgleich schaffen können dazwischen. Und das, finde ich, ist auch wichtig für Kinder schon in der Schule zu lernen. Das Zuhören und eben das Zulassen von anderen Perspektiven. Weil es wird einfach im Leben immer so sein, dass man, wo man zwei Leute hat, auch drei Meinungen haben kann. Und damit muss man umgehen. Und da ist jetzt das Gendern nur ein Fall von vielen, glaube ich. Nur ein Beispiel, an dem sich das im Moment besonders brisant zu reiben scheint. Aber das ist ja eigentlich ein Prinzip unserer Gesellschaft, dass wir immer wieder den Ausgleich suchen müssen, wenn wir eine demokratische Gesellschaft haben wollen. Und dann ist es nicht so zielführend, wenn man den anderen oder die andere als elitär sieht. Also das wäre mein Ansatz. So.
Darf ich kurz? Ich bin wie immer mit Christiane völlig vollkommen einverstanden. Das ist genau, was trainiert werden sollte, oder? An der Schule. Unter anderem Millionen sagen auch das. Und das ist nur ein Aspekt, weil wenn man unterrichtet, wenn man einmal in einer Schule war, weiß, dass viele andere sagen, ähnlich wie gendergerechte Sprache sind, zum Beispiel das Thema Nationalität. ist es nicht, also ich habe den Eindruck, es ist nicht mehr zeitgemäß, jemanden zu fragen, welche Nationalität, also die Frage ist hier natürlich erlaubt, aber die Antwort ist ziemlich frei geworden oder freier geworden. Und wieso soll man immer Angst vor Vielfalt haben? Also das ist, da denke ich, immer noch sind wir bei diesem Punkt. Haben wir immer Angst vor Neuen, egal was neu heißt, sogar von einer Antwort. Soll ich antworten, ich bin Italienerin oder ich bin Schweizerin oder ich bin Franzose und so weiter? Darf ich nicht sagen, ich bin zwei Sachen, also im Sinne von zwei Gefühle oder vielleicht drei. Wenn mein Vater, ich weiß nicht, aus Afrika kommt und meine Mutter aus Belgien und ich selbst aus der Schweiz. Es gibt mittlerweile Lehrwerke, zum Beispiel auch für Italienisch, wo die Frage ist, wie fühlst du dich? Also natürlich fragt man weiter, oder woher kommst du oder welche Nationalität. Aber man fragt auch, fühlst du dich Italienisch? Fühlst du dich Italiener, sorry, oder Schweizer? Weil die Realität anders ist als die Realität, die oft in Lehrwerken ist. Weil so viele Leute haben mehrere Nationalitäten oder vielleicht nur eine Nationalität, aber mehrere Wurzeln. Und warum sollte das nicht zum Ausdruck kommen? Also wir können nur gute vielleicht Resultate haben, wenn wir diese Freiheit des Ausdrucks erlauben und zulassen. Weil ich kann mich gleichzeitig an demselben Tag glücklich oder unglücklich oder zufrieden, unzufrieden, vielleicht am Nachmittag oder am Vormittag fühlen. Und so ist auch mit Wurzeln und viele andere Sachen und auch vielleicht mit dem Geschlecht. Also es geht immer für mich in Richtung Freiheit und Respekt von Diversität, von Vielfalt, von Feeling an diesem Tag. Und manchmal ist die Sache auch lustig. Einmal habe ich in eine Klasse letztes Semester gefragt, woher kommst du? Also ohne das Wort Nationalität zu benutzen. Und einige haben gesagt, ich komme aus Kolumbien, ich komme aus, weiß ich nicht mehr, aus Frankreich und so weiter. Und die Woche später habe ich die Frage wieder gestellt. Und sie meinten, sie kämen aus einem anderen Land, was mich verwundert hat. Habe ich gesagt, letzte Woche kamst du aus Kolumbien und jetzt kommst du aus der Schweiz. Also es ist ein bisschen komisch. Und der Student hat gemeint, ja, letzte Woche fühlte ich mich eher kolumbianisch, vielleicht sagt man, als Schweizer. Aber diese Woche geht es anders. Okay, und das ist mehrmals vorgekommen. Vielleicht teilweise als Scherz, teilweise als Wahrheit. Weil er natürlich gleichzeitig aus Kolumbien sich fühlt, oder als Person aus Kolumbien, weil die Eltern aus Kolumbien kommen, aber gleichzeitig Schweiz ist. Und ich habe den Eindruck, es ist etwas Ähnliches im Thema Gender. Ich schweige.
Möchtest du noch ganz kurz etwas ergänzen?
Peut-être juste pour cette question de l'élite, très rapidement. De nouveau, moi aussi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que Christiane a dit. Moi, j'ai aussi l'impression que c'est quelque chose qui est apporté un peu par le débat politique, surtout. Oui, il me semble que c'est un argument politique de certaines parties politiques qui disent « Ah, mais ça vient de l'élite, mais ce n'est pas quelque chose que nous, on doit faire, parce que nous, on représente ces autres parties de la population. » Mais je me demande si ça représente vraiment le terrain ou si c'est plus une posture de compagnie, finalement, ou de communication, mais pas vraiment quelque chose de sincère. Ou, enfin, c'est juste une question.
Non, ce n'est pas une question. Ich wollte auch darauf reagieren, auf den Kommentar oder die Frage mit den Eliten und vielleicht noch eine psychologische Perspektive reinbringen. Und zwar gibt es eigentlich schon einige Studien auch zu zum Beispiel negative Ansichten, also Attitudes und Argumente, die Personen gegen Gender Fair Language haben. Und zum Beispiel im Schwedischen sind sie vielleicht vertraut mit dem neuen Pronomen, das eingeführt wurde, hen. Und da hat man auch eine Umfrage gemacht und gesehen, die negativen Ansichten zum neuen Pronomen können sich eigentlich in vier unterschiedliche Dimensionen einreihen oder einteilen lassen. Und einige waren da zum Beispiel, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass die Sprache sich ändert, also so eher auf die Sprache bezogen, auf den Sprachwandel bezogen. Und andere Antworten waren halt klar in Bezug auf die Debatte um Geschlecht. Und ich glaube, das muss man dann halt auch ein bisschen unterscheiden. Und ich glaube, je nachdem, welches Argument eine Person heranbringt, kann man dann auch vielleicht leichter mit einem Argument darauf antworten, wenn man bereits weiß, in welche Kategorie dieses Argument fällt. Und ja. Und ja, allgemein noch zu der Debatte. Also ich fand das sehr spannend, weil ich nicht von einem erziehungswissenschaftlichen Hintergrund komme, aber vielleicht, was ich auch noch gut fände, es wurde angesprochen teilweise, aber eine Perspektive über, also vielleicht kann man in der Schule mehr über Stereotypen sprechen, weil ich glaube, da läge auch der Zugang, zum nachher über Sprache zu sprechen, vor allem vielleicht mit jüngeren Kindern, wo man Gender Fair Language gar noch nicht wirklich einführen kann, weil, also ich weiß nicht, aber man kann sicher schon sehr früh sagen, wieso mögen Mädchen lieber pink und macht das überhaupt Sinn? Also man kann das ja auf die Art und Weise ansprechen und ich bin wirklich keine Spezialistin im Erziehungswissenschaftlichen, aber vielleicht kann man halt mehr interdisziplinär schauen, was gibt es schon für Forschung und ja, ich denke auch da an psycholinguistische Forschung und ja, vielleicht kann man das mehr einbringen, auch in das Unterrichten. Vielleicht hilft das, um es besser verständlich zu machen. Ich weiß es nicht.
Ja, danke. In der Schule bin ich mir nicht sicher, wie stark da über Stereotype gearbeitet wird. Aber in der Hochschule ist es schon so, dass also die Auseinandersetzung zum Beispiel mit Interkulturalität immer dieses Thema der Stereotypisierung auch behandelt und da auch also Übungen, Rollenspiele und so weiter in die Richtung ganz wichtig sind. Und ich glaube, in der Schule gibt es da auch Ansätze, oder?
Absolut. Also ich glaube, man kann, so wenn ich antworten kann, man kann das Thema Stereotype nicht ausweichen. Also sie kommen immer vor. Zum Glück würde ich auch sagen, beim Fremdsprachenunterricht ist man mit einer anderen Kultur konfrontiert. Und eine andere Kultur heißt so, dass Stereotypen darüber, wie man ein Volk beschreibt. Und darum, zum Glück ist das Thema, würde ich sagen, ständig. Und natürlich kann man auch mit dem Thema spielen. Weil vielleicht, oder wenn man spielt über etwas, wird das Bewusstsein auch größer. Weil man geht das Thema an und plötzlich sieht die verschiedenen Facetten von diesem Thema. Und die Sache ist nicht so, macht so nicht mehr so große Angst wie vielleicht vorher. Auch deswegen meinte ich, es sollte weiter diskutiert werden. Weil ohne Diskussion gewinnt, würde ich sagen, als Ferienfachung die Ideologie. Weil über die Ideologie diskutiert man normalerweise nicht. Ideologie ist Ideologie, kann nicht in Frage gestellt werden. Aber die Aufgabe der Schule ist genau das Gegenteil, die Sachen, die Inhalte, das Wissen in Frage zu stellen und auch Stereotypen. Also ich kann mit einer Mandoline in den italienischen Unterricht gehen und sagen, natürlich spiele ich Mandoline, weil ich Italienerin bin oder mit einem Teller von Spaghetti. Aber es ist vielleicht ein Denkanstoß, weil dann merkt man, oder sobald man sagt, ich kann nicht gut kochen, wie kann es sein, dass ein Italiener nicht gut kochen kann? Und dann plötzlich, oder, sagt, okay, vielleicht sind nicht alle gleich. Jetzt meine ich natürlich als Scherz. Aber man lernt viel, indem man spielt und zum Beispiel Roleplay oder solche Sachen macht. Dann ein Universum geht auf und man versteht etwas, das bis zu diesem Moment vielleicht nicht so klar war. Also vielen Dank für die Frage. Über die Studie bin ich nicht so richtig informiert, leider. Ich bin eine, die jeden Tag ins Schulzimmer geht, um das Herz von Studenten oder Schülern zu erobern. Für das Italienische, aber vor allem für das Verständnis auf der Welt.
Vielen Dank, Juliana. Denke, wenn ich so die Zeit betrachte. Nein, ich glaube, wir hatten eine sehr schöne Diskussion. Vielen Dank. Merci beaucoup. Que vous êtes venu. Aussi à vous.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Die Table Ronde de Fribourg.
Fremdsprachendidaktik.
didactique des langues étrangères.